Also gut, wir starten so miteinander. Ich würde euch bitten, jetzt kurz darüber nachzudenken, was für ein Verständnis habt ihr über den Menschen? Also wie denkt ihr, ist der Mensch aufgebaut? Es gibt ja manche glauben, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Drei Teile. Es gibt welche, die sagen zwei Teile. Und dann gibt es halt ein Teil oder mehrere, viele Teile. So, wo würdet ihr euch persönlich einordnen? Wo ist euch, oder sagt, keine Ahnung, habe ich noch nie mal einen Gedanken darüber gemacht. Aus welchen Teilen ich verstehe. Versteht ihr, wenn ich sage, aus welchen Teilen so? Ja. Okay, fangen wir einfach mal. Trag dazu bei.
Also ich glaube, so die klassische Vorstellung bei uns sind so drei Teile.
Ja. Sehr gut. Ist es
Körper, Seele, Geist.
Ganz genau. Also die klassische ist in dem Sinne oft mit diesen konzentrischen, sagt man das so, Kreisen? Ja? Ne? Auf jeden Fall in Kreisen. Also, so, das ist, ich sag mal, die Einführungsstrichen, die klassische, wobei ich sehr vorsichtig wäre, das als klassisch zu bezeichnen, denn auch das, aber es ist sehr wohl viel bekannt, gell? Und man sagt, das ist Leib hier, das ist Seele und das ist dann Geist, richtig? So, das ist der. Ist es euch so schon mal gehört? Schon mal? Ich kann mich mal an eine Jugendstunde erinnern, da kam ein Mann, das war ein Jugendgottesdienst und predigte darüber. Und da saß ich da, oh. Das ist aber interessant. Ach, so funktionieren wir. So, Inge, du wolltest dein?
Also ich plädiere für zwei Teile, einen
sterblichen, vergänglichen
und einen
unsterblichen. Okay, genau. Jetzt habe ich hier drüber, also diese zwei Dreiteilung wäre das hier. Das gucken wir uns auch gleich ein bisschen an, was das bedeutet. Und einfach nur, dass wir uns orientieren, wo stehen wir. Einfach mal Standortbestimmung. Und dann zwei Teile ist, du sagst sterblich und unsterblich. Man kann auch sagen materiell und immateriell, so in dieser Weise, und das macht auch in gewisser Weise Sinn, genauso in gewisser Weise auch das hier Sinn macht, so, okay, also dann haben wir, ich denke, das sind so die meist vertretenen Standpunkte. Gibt es noch von euch so eine Idee, oder wo würdet ihr euch einordnen? Bei der Dreiteilung, ja. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, wo man herkommt, wie man aufgewachsen, wie man einfach gelehrt worden ist. Sowas, ja.
Ich würde es eher unterteilen, je nachdem, über was man spricht. Also ich finde so eine Unterteilung grundsätzlich schwer, weil ich so die Ganzheitlichkeit von Menschen einfach sehe.
Genau.
Einfach immer die Zusammenhänge. Und wenn man jetzt über Ewigkeit und Irdische spricht, ist klar die Zweiteilung logisch. Mhm. Wenn man jetzt aber im Theologischen durchgeht und sagt, okay, es gibt so den Körper, dann das Geistige, das Kognitive und dann noch das Geistliche, also das, was von Gott kommt.
So, okay. Von daher, könnte man vielleicht sagen, gibt es so ein Mix. Der Mensch ist eins und doch gibt es ganz viele Teile. So, ja. Wir schauen uns gleich ganz kurz, also wir werden nicht so arg zu tief in die Geschichte hineingehen, aber wie kommt man dazu und wie kommt man zu dem anderen? Und ich denke, es ist gut, dass man das weiß, woher das kommt, dass man auch das prüfen kann. Also wie gesagt, es gibt diese verschiedenen und je nachdem, was für einen kirchlichen oder gemeinlichen Hintergrund man hat oder auch, ich sage mal, in was für eine Gesellschaft man und dann, was für eine Philosophie und Kultur man aufwächst. Dementsprechend hat man auch ein Menschenbild, wie er aufgebaut ist. Okay, einfach mal nur so ganz grob, dass wir da einsteigen können. Ich möchte, bevor wir ein bisschen tiefer jetzt gehen, schon von vornherein sagen, mein Anliegen ist es nicht, jetzt eine komplette Anthropologie euch an diesem Tag auslegen zu müssen und zu können oder dass wir alle Fragen bis ins Detail beantworten können und sagen, nach Hause gehen, jetzt ist absolut klar, der Mensch ist so und so und so. Das ist einfach, wie gesagt, nicht möglich, sondern vielmehr möchte ich mit euch anhand oder durch ein paar Werkzeuge, die ich mit euch einfach jetzt einüben, wir werden uns Bibelstellen anschauen, wir werden bestimmte Dinge nachdenken, also diese, mit diesen Werkzeugen vertraut werden, die ihr mittlerweile aber schon sehr gut kennt, und so mehr dazu beizutragen, dass wir in der Lage sind, uns ein biblisches Menschenbild zu erarbeiten. So, was müssen wir machen, was müssen wir anschauen, wie müssen wir diese Dinge betrachten, damit wir ein gesundes Menschenbild bekommen, ein biblisches Menschenbild bekommen. Und das hoffe ich, dass das passiert im Unterricht. Also mehr das, durch das Erarbeiten, dass man sagen kann, okay, jetzt gehe ich dann weiter und schaue mir die anderen Aspekte auch nochmal so an und dann bekomme ich mehr Klarheit. So, das ist mein Anliegen. Woher wissen wir überhaupt was über den Menschen? Woher wissen wir, wie er ist? So, wir bekommen keine Antworten, indem wir den Menschen, wie heißt das, wenn ein...
Aufschneiden.
Ja, aufschneiden, wie heißt es? Sezieren, ja genau. Wir kennt all diese Sprüche und all die Menschen, die versucht haben, dann haben Menschen aufgeschnitten und haben geguckt und sagen, ich habe keine Seele gefunden. So, ihr sagt allen, der Mensch hat eine Seele. Wo ist die Seele? Wir haben den Menschen komplett aufgemacht, wir haben das Gehirn aufgemacht, wir haben all das aufgemacht. Wo ist die Seele? Wir finden sie nicht, oder in dieser Weise. Das Verständnis vom Menschen bekommt selbst die Wissenschaft, selbst die Psychologie und all diese die Bereiche der wissenschaftlichen Bereiche, um den Menschen zu ergründen und zu verstehen, die kommen an ihre Grenzen. Denn sie können nur das wahrnehmen, was sie sehen, und können nur das vermuten, was sie nicht sehen. Und sie können viel entdecken, ohne Zweifel. Aber sie können nur das sehen oder wahrnehmen, was offensichtlich ist. Und darüber hinaus sind sie nicht in der Lage zu gehen. Ich behaupte nicht nur, ich bin fest davon überzeugt, dass eben nicht die Philosophie und nicht die Wissenschaft und nicht die Medizin, die den Menschen bestimmen kann und sagen kann, wie der Mensch ist und wie er funktioniert, sondern eben allein Gott selbst. Der Mensch ist von Gott her zu verstehen und von Gott her zu denken. Und schlag mal 1. Buch Mose mal gleich auf. Soll ich Licht machen? Gell? Ich glaube, ein bisschen Licht ist gut. Wir werden viel im 1. Buch Mose in diesem Tag sein. Von daher, aber ihr braucht ja, ich glaube, kein Lesezeichen da rein. Das ist ein sehr dankbares Buch. Man findet es sehr schnell. Wie gesagt, wie die Offenbarung auch. Das sind zwei Bücher, die findet man sehr schnell. Es sei denn, man hat viele Karten vorher und nachher und viele Inhaltsverzeichnisse vorher, dann ist es nicht so einfach. Aber 1. Buch Mose beginnt mit der Schöpfung, richtig? Und schaut mal, Gott schuf das Licht am ersten Tag und dann kommt der zweite Tag, die Scheidung von Wasser und der Erde und den Wölbungen und all diese Dinge. Und dann kommt die ganze Tierwelt, die Gott schuf. Und schaut mal ab Vers 20, da heißt es, und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, von lebender Seelen. Und Vögel sollen über der Erde fliegen unter den Wölbungen des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alles sich regende lebende Wesen. Und jetzt schaut mal, wie schuf er sie? Von denen das Wasser wimmelte nach ihrer Art. Okay? Das heißt, die Tiere, das Gleiche findet ihr in Vers 24. Das heißt, die Meerestiere und dann wurden geschaffen und sie wurden nach ihrer Art geschaffen. Das heißt, jedes Tier wird auch nur durch diese Art bestimmt, zugeordnet. Und das Gleiche findet ihr in den ganzen Erdtiere. Schaut mal ab Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Seht ihr das? Und jetzt taucht das permanent auf. Und Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh und nach seiner Art und alle kriechenden Tiere, die auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das heißt, jedes Tier im Himmel oder auf Erde und unter der Erde, im Meer, die gemacht worden sind, die wurden alle nach ihrer Art gemacht. Übrigens, das ist keine Entwicklung von einem komischen Tier dann zu einem Pferd. Und dann gibt es das viele verschiedene Stufen. Und aus deinem, die Bibel lehrt keine, keine Evolution. Die Bibel lehrt eine Art. Gott schuf etwas und er hat eine bestimmte Art geschaffen. Zu dieser Art gehören verschiedene Tiere, aber es gibt eine Art. Und eine Art wird nicht mit der anderen Art gekreuzt und die gehören auch nicht zusammen. Das ist eine Art für sich. Ein Fisch kann nicht mit einem Landtier ein anderes Tier zeugen in dem Sinne. Ja? So, Gott hat ganz bewusst Arten gemacht. Und wenn wir diese Tiere erforschen wollen, so wie ist ein Pferd, dann guckt man sich diese Art an. Und je mehr man diese Art anschaut, umso klarer wird, wie dieses Tier ist. Und jetzt schaut mal ab Vers 26, was da steht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und jetzt? In unserem Bild. Und nicht nach ihrer Art. Seht ihr das? Das heißt, der Mensch ist nicht nach seiner eigenen Art. Der Mensch ist nicht eine eigene Eigenart. So, auch wenn er oft sehr eigenartig ist. Aber der Mensch ist nicht... das heißt, man kann den Menschen nicht so studieren, wie ein Tier man studieren kann. Okay, wir haben seine Instinkte, wir haben seine so Veranlagungen, wir haben seinen Körperbau und so, und wir studieren die Art und sagen, okay, die Hunde funktionieren so und die Löwen funktionieren so und die Landtiere sind so. Das in dieser Weise können wir mit den Menschen nicht vorgehen, sondern der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Das heißt, das bedeutet Folgendes, dass der Mensch nur von Gott her auch verstanden werden kann. Das heißt, wenn wir nicht verstehen, wer Gott ist, wisst ihr, dann können wir auch nicht verstehen, wer Mensch ist. Verwirft man Gott, verwirft man die Quelle der Erkenntnis, des Verständnisses des Menschen. Der Mensch ist von Gott her zu verstehen. Der Mensch ist her von Gott her zu denken. Und das heißt, wenn wir sagen wollen, wer sind wir, dann müssen wir unser Blick nicht erstmal auf uns richten und uns analysieren und uns studieren, sondern das Erste ist, wir müssen Gott anschauen. Und je klareres Verständnis wir von Gott haben, besseres wir Gottes Bild haben, umso mehr werden wir verstehen, wer wir sind und inwieweit wir ihn repräsentieren, sein Abbild sind. So, wenn wir das Abbild verstehen müssen, müssen wir das Urbild sehen. Das ist der Punkt bei den Menschen. Das heißt, die Quelle des Verständnisses und die Quelle der Erkenntnis liegt bei Gott selbst. Wir dürfen uns, und das sage ich immer wieder, und das haben wir bei Glaubensgrundlagen darüber gesprochen, und ich werde nicht müde, wir dürfen uns kein eigenes Gottesbild machen. Das heißt nicht, wir sagen, also für mich ist Gott so, und für mich ist Gott so, und dementsprechend, und für mich ist der Mensch so. Also ich denke, oder dahinter gehen und sagen, also das ist nicht mein Gottesbild, das, so kann ich Gott nicht denken, also das glaube ich nicht, oder das ist auch nicht mein Menschenbild. Also da denke ich anders über den Menschen. Wenn wir sowas machen, da betreiben wir eigentlich Götzendienst im engsten Sinne des Wortes. Ja. Und darum ist es so wichtig, hier hat Gott uns eine Offenbarung gegeben, in der er uns ein Bild von sich und ein Bild von uns macht. Das ist die Quelle. Hier bekommen wir die Information, wer Gott ist und wer wir in seinem Licht sind. Und das ist die Grundlage. Und darum übrigens ist das die Grundlage für jede Seelsorgearbeit. In erster Linie kein Literaturbuch oder kein Seelsorgeguru oder kein Psychiater oder sonst irgendwas. Das ist die Quelle für jede Arbeit mit und am und durch den Menschen. So, das bedeutet nicht, dass wir alles andere verwerfen müssen. Das ist nicht mein Standpunkt. Und alles andere verteufeln müssen, das auch nicht. Der Punkt ist nur der, je klarer uns von der Schrift Gottesbild und Menschenbild sein wird, umso mehr werden wir sehen, dass ganz viele, nehmen wir mal Psychologen, ja, dass die letztendlich eigentlich nur das entdeckt haben, was Gott ja geschaffen hat. Man studiert und analysiert einen Menschen und entdeckt man Verhaltungsmuster. Und wenn wir die Schrift lesen, dann können wir sagen, okay, das sind Verhaltungsmuster, die der Mensch funktioniert und denkt und handelt, so, weil Gott ihn so geschaffen hat, weil Gott das als in ihn hineingelegt hat. Oder wir sehen, oh, das sind Verhaltungsmuster, die schreiben wir dem Sündenfall zu. Die schreiben wir eine Macht zu, die sie kontrolliert. So, von der Schrift können wir diese Dinge unterscheiden. Und letztendlich ist vieles von dem, was die sogenannten Psychologen entdeckt haben, letztendlich etwas, was Gott geschaffen hat, gemacht hat, oder was die Konsequenz und die Folge der Rebellion und des Sündenfalls war. So, von daher können wir nicht einfach, es wäre zu naiv oder so falsch zu sagen, wir verwerfen alles und das ist alles Blödsinn. Genauso, wenn dann Wissenschaftler die Natur studieren und entdecken diese Herrlichkeit und die Kompliziertheit und dann sagen, nee, das war halt wissenschaftlich gefunden, das taugt nichts. Nein, der entdeckt ja nur etwas, was Gott geschaffen hat. Aber er kann darüber hinaus nicht gehen. Er kann nicht sagen, warum das so existiert und zu welchem Zweck und diese Dinge. Und wer dahinter steckt, das kann er nicht sehen. Und das ist, wo ich denke, gerade in Bezug, auch wenn wir uns mit den Menschen beschäftigen, müssen wir einfach die Grenzen der Wissenschaft anerkennen. Wir brauchen sie nicht verteufeln, aber wir müssen sie anerkennen und zu dem gehen, der uns sagen kann, wie wir sind. Wir werden das tun. Wir werden uns einige Bibelstellen anschauen. Wir werden später, wenn wir richtig starten, werden wir von einem Psalm aus starten. Ich denke, dass es eine wichtige, der berühmteste Psalm in diesem Kontext ist. Wer weiß das? Psalm 139. Ja. So, das ist ein wichtiger Psalm, der meines Erachtens oft auch ein bisschen falsch verstanden wird, so, aber das ist ein guter Psalm, um da zu starten. Aber das machen wir nicht gleich, sondern wir beschäftigen uns ganz kurz nochmal mit den verschiedenen Überzeugungen. Und ich greife mal jetzt bewusst mal die zwei auf, die sehr gängig und sehr geläufig und sehr bekannt sind und oft in unseren Köpfen einfach schon drin sitzen. Und ich kann mich selber erinnern, so habe ich auch nicht selten als Jugendlicher, als ich dann, nachdem ich es gehört habe, fand ich es voll logisch und voll gut, habe ich so gelehrt so, oder zumindest halt so weitergegeben. Später muss ich sagen, kann ich auch jetzt schon sagen, war ich nicht sehr begeistert davon, dass ich das getan habe.
Darf ich dich jetzt fragen,
ja. Oder kommst du da später? Wie kommt drauf, ja? Ja. Nein, Psalm 8 wird nichts über Menschen gesagt.
Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest?
Aha. Und wer ist der Sohn?
Er hat ihn niedriger gemacht als die Engel.
Ja. Wer ist der Sohn des Menschen?
Ah, okay. Gut.
Das ist nämlich ein Grund, dass in der meisten Literatur Psalm-Auslegungsgeschichte, wenn die Literatur in Psalm 8 nimmt, würde ich sehen, das ist das Hohelied auf den Menschen. Der Mensch als die Krönung der Schöpfung. Gott hat alles unter seine Füße gemacht, auch die Tiere des Feldes. Und man denkt, das ist der Auftrag von 1. Mose sozusagen. Aber der Psalm 8 beschreibt nicht den Menschen, sondern hier geht es um Jesus. Das ist, ja, das, genau. Und deswegen sage ich, so ähnlich verhält sich mit Psalm 139, wenn man dann, da ist man zu schnell, das ist nämlich der Punkt, wenn man zu schnell bei sich selbst ist, bei den Menschen, wenn man alle, ja, dann verliert man die Perspektive auf den Eigentlichen, auf das Urbild oder auf das, nachdem wir gebildet worden sind, nämlich der Mensch. Aber dazu kommen wir auch. Ja. Psalm 8 ist nicht Mensch. Dieser Psalm wird, zitiert man Jesus beim Einzug nach Jerusalem, Matthäus 21, zieht Jesus nach Jerusalem ein und geht in den Tempel. Und die Kinder beginnen zu preisen und die sagen, hey, sie sollen schweigen. Und dann sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, was über mich geschrieben steht? Und lies mal ein paar Verse vorher, den Psalm.
Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du deinen Lohn gefressen.
Und dann zitiert er diese Stelle und sagt, hey, wisst ihr nicht, was über mich geschrieben steht im Psalm? Und er zitiert das und sagt, aus dem Mund hast du einen Lobpreis bereitet. Die Kinder werden mich anbeten. Das, was im Psalm 8 geschrieben steht, steht über mich. So, Psalm 8 ist nicht Mensch, Psalm 8 ist der Menschensohn. Das ist der Bezug zu Daniel Kapitel 7. Und ich sah den Menschensohn vor den Thron kommen und ihm wurde Herrschaft und Macht gegeben. So, eigentlich ist das Christologie und nicht Anthropologie. 1. Korinther 15, Apostelgeschichte Kapitel 2, Hebräer Kapitel 2, Epheser Kapitel 1. Wir könnten weitergehen. All diese Stellen legen diesen Psalm aus. Ja, sehr gut. Das ist gut, so, das macht Spaß. das richtet uns aus. Aber wie gesagt, wir schauen den Psalm 139 nochmal. Jetzt machen wir Pause, gell?